Giftmord, man verbindet oft mit Giftmord eher so eine mittelalterliche Geschichte, etwas, was in irgendwelchen dunklen Zeiten sich abgespielt hat. Und wenn man in der heutigen Zeit dann mit solchen Vergiftungen oder Giftmorden konfrontiert wird, und wir wissen natürlich auch von den furchtbaren Leiden dieser Opfer. Das heißt, da sitzt jemand im Haus, wohnt mit jemand zusammen und schaut einfach zu, wie langsam ein Mensch, der glaubt, geliebt zu werden, und sieht einfach zu, dass da ein Mensch leidet und stirbt.
Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
Es ist einer der Fälle, die Bild-Polizeireporter Dimitri Säubel nie vergessen wird. Im Mittelpunkt Manuel H. Vor dem Prozess wirkt Manuel H. so. Ein herzliches, waches Lächeln, sehr offen wirkende grünbraune Augen, weiße Zähne. Coole, frühzeitig ergraute kurze Haare, ein cooler Haarschnitt. Nach außen wirkt der mittlerweile etwa Mitte 40-jährige Manuel sehr sympathisch. Typ jung gebliebener Kumpel. Und damit herzlich willkommen zu Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir.
Und ich bin Stefan Netzeband. Der Mann, den wir eben schon ein ganz bisschen kennengelernt haben, der hat Abgründe in sich, tödliche Abgründe. Dabei ist es nicht so, dass sein Umfeld diese Gefahr irgendwie ahnen könnte. Unser heutiger Fall ist einer von denen, die einen so gesehen tatsächlich am Ende ein bisschen ratlos machen. Lernen wir also diesen schwer zu fassenden Menschen erst einmal ein bisschen kennen, Mirko.
Manuel H. wächst in geordneten Verhältnissen auf. Nach seinem Zivildienst will er Pilot werden, scheitert aber an der Aufnahmeprüfung. Seine Eltern finanzieren ihm ein Studentenleben, ein Apartment und ein Auto. Doch er bricht zwei Studiengänge ab. Seinen Eltern erzählt er davon nichts. Er geht auf Abstand. Es kommt zum Bruch mit ihm. Manuel arbeitet schließlich als Krankenpfleger. Sein Wunsch, so sagt er, ist es, eine eigene Familie zu gründen. Manuel H. spezialisiert sich später und wird Hygieneexperte in einer Pflegeeinrichtung.
Auch privat, da verläuft H.'s Leben nicht eben geradlinig. Er wechselt öfter seine Beziehungen. 2011 heiratet er zum ersten Mal. Die Ehe wird schon 3 Jahre später geschieden. Über Parship lernt H. seine zweite Frau Tina kennen. Sie heiraten auf der Nordseeinsel Norderney. Tina ist Lehrerin an einem Gymnasium. Zusammen kaufen die beiden ein Haus in Leverkusen-Hittorf. Manuel arbeitet in einer Klinik. Privat lernt er in einem Leverkusener Shaolin-Verein Kung Fu.
Äußerlich ist Manuels Leben also ein bisschen kurvenreich, aber keinesfalls wirklich auffällig. Aber die Frauen, mit denen er zu tun hat, befinden sich in Lebensgefahr.
Etwa 3 Jahre nach Hochzeit und Hauskauf verschlechtert sich Tinas Gesundheit. Mal hat sie Bauchweh, Durchfall und Krämpfe, mal bricht ihr der Schweiß aus. Ihr Hausarzt und weitere niedergelassene Ärzte gehen verschiedenen Spuren nach, finden aber keine konkrete Ursache für diese Beschwerden.
Mitte Mai 2020 wird die mittlerweile 35 Jahre alte Tina in ein Leverkusener Krankenhaus eingeliefert. Dort glauben die Ärzte, eine Autoimmunerkrankung könnte hinter den Symptomen stecken. Diese Erkenntnis und erste Behandlungsversuche führen aber zu nichts. Tina ist jetzt schon mehrere Tage lang nicht mehr ansprechbar. Schließlich am 29. Mai 2020 wird Tina in die Universitätsklinik Düsseldorf verlegt, wo sie wenig später stirbt.
Niemand kommt einer Vergiftung auf die Spur. Keine Ärzte, keine Ermittler, keine Pathologen. Als Todesursache wird das Guillain-Barré-Syndrom vermutet. Eine Autoimmunkrankheit, die zu muskulären Lähmungserscheinungen führen kann. Niemand hegt seinerzeit gegen Manuel H. einen Verdacht, zumal er die Rolle als tieftrauender Witwer übernimmt und beherrscht. Eine Nachbarin aus Leverkusen kann sich noch gut an die dramatischen Tage erinnern. Wir haben das nachsprechen lassen.
Mein Mann und ich wollten bei Manuel ein Päckchen abholen. Da sagte er, Tine ist tot. Sie hätte Organversagen, sei ins künstliche Koma gefallen und daraus nicht mehr erwacht. Er wirkte dabei traurig, aber gefasst. Er sagte, er wolle mit einem Freund an die See fahren, um ein bisschen herunterzukommen. Eine Weile später traf ich ihn wieder. Da sagte er zu mir, das Leben muss ja irgendwie auch weitergehen. Aber die Lebensideen wie Kinder, Haus, das würde jetzt alles zerfallen.
Doch nur wenige Wochen nach Tinas Tod wirkt Manuel H. wieder äußerst schwungvoll. Der gleichen Nachbarin erzählt er, er habe sich neu verliebt. Manuel H. vermietet das gemeinsame Haus und zieht weg. Wow, das ging aber schnell, denken sich die Nachbarn.
Die neue Frau in Manuel H.'s Leben heißt Yvonne K. Das frisch verliebte Pärchen zieht in Hürth zusammen, eine halbe Stunde von Hittorf entfernt. Und noch im ersten Jahr der Beziehung wird Yvonne schwanger. Liebevoll begleitet von ihrer über 90 Jahre alten Großmutter, zu der Yvonne ein enges Verhältnis pflegt. Aber irgendetwas stimmt nicht.
Zunächst muss die Familie ein Drama rund um die alte Dame verkraften. Sie leidet bald, nachdem Manuel H. in das Leben der Familie getreten ist, unter allen möglichen Beschwerden, darunter Übelkeit, Kreislaufprobleme und auch Gewichtsabnahme. Schließlich stirbt die Großmutter im Alter von 92 Jahren. Allerdings wird aufgrund ihres hohen Alters die exakte Todesursache nie genauer untersucht.
Dann aber leidet auch Yvonne plötzlich unter verschiedenen Beschwerden. Auch hier mag kurz noch die Schwangerschaft als Auslöser von Wehwehchen in Verdacht gewesen sein, aber Gottlob wird endlich mal jemand misstrauisch. Bildreporter Dimitri Säubel erinnert sich, wie Licht ins mörderische Dunkel kam.
Es war die Mutter seiner zweiten Lebensgefährtin, die zur Polizei gegangen ist. Zu dem Zeitpunkt lag ihre Tochter im Krankenhaus mit Vergiftungserscheinungen. Und der Mutter fiel auf, dass das die gleichen Vergiftungserscheinungen waren, an denen auch bereits die Großmutter der Betroffenen gestorben ist. Sie kannte auch die Vorgeschichte, dass die letzte Ehefrau von Manuel H. auch ebenfalls an ungeklärten Todesursache verstorben ist. Und das kam ihr verdächtig vor. Sie entschied dann, zur Polizei zu gehen. Die Polizei durchsuchte dann das Haus, in dem Manuel H. wohnte, und stellte zunächst einmal natürlich Thallium fest. Also man stellte dann dieses Rattengift dann im Haus fest. Anschließend überprüfte man seinen Computer und stellte dort auf dem Computer fest, dass er auch gesucht hat nach der Art und Weise, wie man mit Thallium vergiftet. Und später wurde auch eine Spritze im Haus festgestellt, mit der er dann offenbar, so gehen die Ermittler davon aus, dann seine Opfer vergiftete.
Endlich. Nachdem Manuel H. jahrelang sein Unwesen getrieben hat, ist das entscheidende Stichwort auf dem Tisch. Thallium. Einfach formuliert handelt es sich um ein sehr weiches Schwermetall, das Blei in seinen Eigenschaften ähnelt. An frischen Schnittflächen glänzt es silbrig. An der Luft läuft es relativ schnell mattgrau an.
Das also ist äußerlich gesehen Thallium. Entscheidender für diesen Fall ist aber, wie Thallium wirkt.
Zu den Folgeerscheinungen einer Thalliumvergiftung gehören Durchfall, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Polyneuropathie, also die Taubheit in Händen und Füßen, Schlaflosigkeit, Lähmungserscheinungen, Haarausfall, Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme, Sehstörungen. Thallium wurde lange als Rattengift genutzt, weil es nicht sofort tötet. Die Ratten ziehen sich mit den Symptomen zurück, ohne andere Tiere zu warnen. Menschen, die eine hohe Dosis aufnehmen, können nach rund 2 Wochen sterben. In den meisten Fällen tritt der Tod aber etwa innerhalb eines Monats ein, als Multiorganversagen, weil es an allen Organen gleichzeitig die negativen Auswirkungen hat. Ein schleichender Tod.
Manuel H. wird am 30. November 2021 damit konfrontiert, dass dieses tödliche Gift in einer seiner Jacken gefunden wurde. Er reagiert mit fadenscheinigen Ausflüchten. Auch das Vorhandensein einer Spritze mit Kaliumchlorid, die die Ermittler entdeckt haben, kann er nicht wirklich erklären. Aber nach und nach hat die Polizei auch ohne Mithilfe des Verdächtigen alles für eine Anklage zusammen.
Ihm wurde ein Doppelmord vorgeworfen. Ihm wurde vorgeworfen, zuerst seine erste Frau mit dem Thalliumgift getötet zu haben. Und anschließend die Großmutter seiner letzten Lebensgefährtin ebenfalls vergiftet zu haben und auch die Lebensgefährtin, die zu dem Zeitpunkt in der 15. Woche schwanger war. Das war der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, der dann auch im Laufe der Verhandlung erhärtet wurde bzw. zu seiner Verurteilung auch führte.
Polizei und Staatsanwalt nehmen an, dass Manuel H. mit dem Kaliumchlorid nachhelfen wollte, wenn die Thaliumvergiftung seiner schwangeren Freundin nicht schnell genug verlief. Was aber ging bei alledem in Manuel H. vor? Eine Familie zu gründen, war nach eigenen Aussagen eines seiner Lebensziele. Aber manches deutet darauf hin, dass Manuel H.'s Kinderwunsch sehr skurrile Züge annahm.
Offenbar nämlich hat er sich seit dem Jahr 2020 auf Online-Seiten für Samenspender registriert und sich mit Frauen verabredet, die unerfüllte Kinderwünsche hegten. Dabei benutzte er laut dem Fokus den Aliasnamen Thomas Meinhardt. Und aus einer dieser Verabredungen soll sogar eine Tochter hervorgegangen sein, zu der H. aber keinen Kontakt pflegte. Insgesamt ließen sich 37 solcher Samenspenderkontakte nachweisen. Aber das alles ist ja, wenn man ehrlich ist, kein Mordmotiv, eher im Gegenteil. Und das kann auch der erfahrene Polizeireporter Dimitri Säubel nicht so richtig zusammenbringen.
Wenn man ihn auch während des Prozesses beobachtete, blieb dieser Mann ein Rätsel. Es war nicht klar, wie war die Motivlage? War das die Habgier? Wollte er an die Häuser der Betroffenen ran? Oder war das schlicht und ergreifend einfach Sadismus? Ich glaube, Sadismus spielte definitiv auch bei ihm eine Rolle, weil bei einer Thaliumvergiftung leidet das Opfer wochenlang und man sieht diesen Menschen zu, wie er langsam stirbt. Und dieser Mann schaute dann im Prinzip zunächst mal bei seiner Frau, die er vergiftete, erstmal zu, wie sie wochenlang drunter litt, unter diesen furchtbaren Schmerzen und letztendlich auch starb. Und dann sah er das Gleiche auch, im Prinzip die gleichen Symptome auch bei der Großmutter seiner letzten Lebensgefährtin. Und anschließend dann auch bei seiner Lebensgefährtin selbst. Also er schaute zu, unternahm nichts, wusste auch natürlich dann offenbar, wie es den Opfern ergehen wird. Und nichtsdestotrotz war das am Ende für ihn nicht ausschlaggebend, das Ganze zu unterbrechen.
Schlimm genug, wie Manuel H. zwei Menschen umgebracht hat. Wie er wochenlang die Folgen seines perversen Tuns beobachtete. Aber wie konnte er seine Freundin mit seiner eigenen, ungeborenen Tochter vergiften?
Wir wissen auch, dass das Kind, das er eben mit dieser Lebensgefährtin gezeugt hat, dass eben die Tochter wenige Zeit später nach der Geburt verstorben ist, möglicherweise durch diese Vergiftung, das konnte man am Ende nicht nachweisen, ob diese Vergiftung der Mutter ursächlich war für den frühen Tod des Kindes, aber letztendlich ist die Kleine gestorben.
Ein Motiv könnte Habgier gewesen sein. Immerhin kassierte H. seit dem Tod seiner zweiten Frau Tina rund 1.700 Euro Miete im Monat für das gemeinsame Haus. Aber wie schon gesagt, streitet er alles ab und versteigt sich sogar zu der abenteuerlichen Behauptung, Tina selbst habe sich vergiftet.
Er hat geschwiegen zu den Vorwürfen während des Prozesses und präsentierte dann am Ende eine absolut unglaubwürdige Argumentation, indem er dann sagte, dass das Opfer Selbstmord begehen wollte, also ihr Leben beenden wollte und deswegen selber dieses Gift einnahm.
Am 3.7.2023 ist in der Bild-Zeitung Folgendes zu lesen.
Er vergiftete drei Frauen, zwei starben. Höchststrafe für den Rattengiftkiller. Köln. Urteil im sogenannten Thaliumprozess. 10 Monate nach Prozessbeginn hat das Landgericht Köln am Montag Hygieniker Manuel H. verknackt. H. wurde wegen zweifachen Mordes und Mordversuchs zu einer lebenslangen Haft mit Sicherungsverwahrung verurteilt. Er muss außerdem an seine frühere Lebensgefährtin, die die Vergiftung überlebt hat, 150.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Er nahm das Urteil ohne jegliche Gefühlsregung wahr. Aus jetziger Sicht dürfen Sie nie wieder in Freiheit kommen, sagte die Richterin bei der Urteilsbegründung.
Diesen Artikel hat unser Reporter Dimitri geschrieben. Er erinnert sich so an diesen Tag.
Er ist am Ende zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden, mit Sicherungsverwahrung wegen eben eines Doppelmordes und eines Versuchten. Und er, so wie im Prinzip im ganzen Prozess, völlig kalt, nahm er das Ganze auf. Das ist ja auch dieses doppelte Leben, beziehungsweise diese zwei Seiten, die auch von seinem ehemaligen Lebensgefährtin dann auch während des Prozesses beschrieben wurden. Er war einerseits total nett, konnte gut tanzen, auf der anderen Seite war er ein Kontrollfreak und hatte eine völlig kalte Seite. Als einer seiner Lebensgefährtin mit ihm Schluss machte, vor einigen Jahren, hatte das völlig absolut kalt wahrgenommen. Also das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Dann stellte er ihm fest, ja gut, dann sind wir halt getrennt. Das war auch eine Reaktion für sie, die für im Nachhinein völlig nicht nachvollziehbar war.
Nach dem Prozess wirkt Manuel H. so. Ein kalter, aber vielleicht auch etwas ratloser Gesichtsausdruck. Leer vielleicht. Unreine, blasse Haut. Lange, leicht ungepflegte Haare, die nach hinten gegelt sind. Ein etwas verloren wirkender Typ, mit dem man wahrscheinlich nichts zu tun haben möchte.
Da ist ein ganz normal wirkender Mensch, der von seinen Eltern unterstützt wird, vielleicht muss man sagen, verwöhnt wird. Er kriegt sein Studium nicht auf die Reihe, lernt aber noch einen ordentlichen Beruf. Er führt mehrjährige Liebesbeziehungen, kauft ein Haus, kommt durchschnittlich daher und entpuppt sich doch als sadistisches Monster, als ein Typ, der seinen Liebsten wochenlang beim Sterben zuschaut. Es sind Fälle wie diese, finde ich, die das Genre True Crime so faszinierend machen. Fälle, in denen nichts ist, wie es scheint. In denen wir uns fragen, was uns Menschen eigentlich von Dämonen trennt oder von brachialen Urinstinkten.
Aber ein Prozess ist eben keine moralische Aufarbeitung und schon gar nicht kann ein True Crime Podcast wie dieser tief in Seelen blicken wie in die von Manuel H. Aber eins steht fest. Seelen können genauso verletzlich sein und heftige Narben davontragen wie unsere Körper. Nur mit dem Unterschied, dass die inneren Verletzungen und Narben verheerender und gefährlicher sein können, da sie nicht sofort sichtbar sind.
Schwermütige Gedanken am Ende eines spannenden Falles. So oder so danken wir euch fürs Zuhören. Wir haben diesen Fall mit den Notizen und Einschätzungen von Dimitri Säubel zusammengetragen, mit einem Artikel des Fokus, der spannende Details enthielt, und natürlich mit Artikeln aus der Bild-Zeitung.
Aufnahme und Schnitt Stefan Netzeband, Postproduktion Schwarz Audio Berlin. Wie immer freuen wir uns natürlich über euer Feedback. Dazu könnt ihr uns gern kontaktieren unter podcast@bild.de oder via WhatsApp an 01511 685 1138. Diese Infos gibt's natürlich nochmal in den Shownotes. Und damit bis zum nächsten Mal. Euer Mirko
und euer Stefan.
Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug? Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.